Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die doktrinäre Politik der DDR, die Mangelwirtschaft und Arbeitsnormerhöhung, sie führten zum Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. Beschönigend wurde in der DDR vom Feldzug der Sparsamkeit gesprochen. Walter Ulbricht vom Zentralkomitee der SED sagte damals:
Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan.
Was am 17. Juni 1953 indes gesungen wurde, was der Aufstand für Kunst- und Kulturpolitik bedeutete, das hören wir gleich hier im Verlauf dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Die Moritat von Mackie Messer aus Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper, die ist beliebt, sie ist bekannt. Die Uraufführung von 1928, die war ein Riesenerfolg. Der Zweikampf zwischen Mackie Messer und dem Bettlerkönig Jeremiah Peachum gewinnt bis heute das Publikum durch seine Gesangsnummern. Kritik am Kapitalismus zum Mitsingen. Regisseur Christian Weise geht in seiner Inszenierung am Mannheimer Nationaltheater ihm geht es um die Show, um das Varieté der 20er Jahre. Die Gesellschaft als Vergnügungspark im Schlund des Haifischs. Gesehen hat das für uns Christian Gampert.
Sehen und hören Sie die unglaubliche Geschichte von Mackie, alias das Messer, den man auch den größten Verbrecher Londons nennt.
Der Gangster Mackie Messer ist in Mannheim eine Frau. Und so burschikos elegant, wie Annemarie Brünnchen das spielt und singt, fällt es einem irgendwann gar nicht mehr auf. Brünnchen tritt nämlich zunächst als androgyner Kabarett-Konferencier in Erscheinung und lädt ein in die 1920er Jahre, die in Mannheim mit roten Samtvorhängen und einer zunächst schwül-seicht intonierenden Unterhaltungskapelle als Nachtclub-Ambiente gezeichnet werden. Der Macker Mackie Messer als Frau ist bei Annemarie Brünnchen ein Showstar, der virtuos nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Erfordernissen des kriminellen Erwerbslebens herumturnt. Wenn die Prostituierte Chanté im guten Menschen von Sezuan sich umstandslos in den bösen Vetter Shuita verwandeln kann, was Brünnchen auch schon gespielt hat, dann kann der Gangster Mackie Messer die Rückverwandlung ins Androgyne schon lange. So offenbar der Gedankengang des Regisseurs Christian Weise, der ein wenig in Erklärungsnot kommt, wenn ein weiblicher Mackie zu den Huren ins Bordell geht, die in Mannheim eindeutig hetero sind. Aber sei's drum. Christian Weises größte Reverenz an den Zeitgeist ist es dann, dass Celia Peachum, die Gattin des Bettlerkönigs Jeremiah Peachum, ein bärtiger Transvestit sein muss. Dass eine Art Conchita Wurst die Mutter von Polly Peachum sein soll, bleibt nicht nur biologisch, sondern auch dramaturgisch ein Rätsel. Denn Vater Peachum, der kriminelle Londoner Bettlerchef, ist in Mannheim ein beinahe rechtschaffen biederer Herr, der mit der exzentrischen Ehefrau gar nichts anzufangen weiß. Und trotzdem. Die Drei-Groschen-Oper ist eine Parodie bürgerlich-kapitalistischer Zustände zugespitzt ins Kriminelle. Christian Weise liefert die Parodie dieser Parodie, was rein handlungstechnisch von mäßigem Witz ist, dafür aber die dürftige Konstruktion des Stücks gnadenlos bloßlegt. Einer verdient Geld, indem er Mitleid erzeugt, ein anderer verdient es mit Mord und Totschlag, zwischendrin wird geheiratet, aber ans große Gefühl nicht mehr geglaubt. Christian Weise offeriert Brechts unverschämte Story mit all ihren Abstrusitäten als etwas, das gerade noch als Klammer für eine musikalische Nummernrevue taugt. So wird sie in Mannheim auch dargeboten. Und als solche ist sie grandios. Ein auch gesanglich ausgefeiltes und schön choreografiertes Tingeltangel, ein Abgesang auf die bürgerlichen Tugenden. Als Diagnose politischer Verhältnisse ist die Aufführung freilich eher flach. Die konkurrierenden Figuren schlagen einander mit Gegenständen auf den Kopf, was wie in alten Dick-und-Doof-Filmen akustisch aufgeblasen wird. Revue-Girls machen neckische Gesten, Herren erzeugen Zigarrendampf. Der korrupte Londoner Polizeichef ist bei Matthias Breitenbach ein Bonhomme mit Militärhaube, die bestechliche Spelunken-Jenny bei Maria Munkert eine anzüglich singende Puffmutter. Die aufgedrehte Lucy, der Shirin Ali, streitet mit Polly um den bösen McHeath und alle verschwinden im kapitalen Rachen eines hölzernen Haifischs, dessen Rückseite ein Gefängnis ist. So gibt es in Christian Weises Weimarer Babylon wenig Sünde, aber gute Musik. Jessica Higgins als Polly singt souverän und frech. Das nützt freilich nichts gegen die marschierenden Faschisten, die am Ende zu hören sind. So weit ist Europa heute allerdings noch nicht.
Nein.
Die Drei-Groschen-Oper, gesehen in Mannheim von Christian Gampert. Ohne das Eingreifen sowjetischer Panzer wäre die DDR schon 1953 wohl zusammengebrochen. Das sagte der Historiker Klaus Schröder über den damaligen Volksaufstand und hält die Abschaffung des Feiertages für eine Lücke in der deutschen Erinnerungskultur. Nicht nur in Berlin, sondern sehr vielen Städten Ost-Mitteldeutschlands gingen Beschäftigte tagelang auf die Straßen, protestierten gegen Sowjetisierung, unerfüllbare Arbeitsnormerhöhung, Mangelwirtschaft, Verteuerung, für freie Wahlen und Einheit Deutschlands. 1 Million Menschen streikten weitestgehend friedlich. Gefängnisse wurden aber auch gestürmt. Am 17. Juni 1953 kam es zum Arbeiteraufstand. Der RIAS berichtete umfangreich, gab Protestierenden eine Stimme. Was bedeutete das für die kulturpolitische Neuorientierung? Wie verhielten sich Künstler, Komponisten? Das habe ich den Musikwissenschaftler Matthias Tischer von der Hochschule Neubrandenburg gefragt. Was riefen, was sangen denn die protestierenden Arbeiter des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953?
Das ist ein Klangereignis gewesen, dieser 17. Juni und die Tage davor. Erstmal ruht die Arbeit an den Großbaustellen der DDR, dann marschieren die los zur ersten Demonstration nicht für die Regierung, sondern gegen die Regierung. Es werden angeblich Parolen gerufen wie Deutschland einig Vaterland oder der Spitzbart muss weg später. Um die eigene Regierung zu provozieren, wird die westdeutsche Hymne gesungen, das Lied der Deutschen, da wie immer auch von Fußballfans bevorzugt natürlich die erste Strophe mit Deutschland, Deutschland über alles. Es werden Sprechchöre formuliert. Man geht, und das auch ist Teil der Klanggeschichte, geht in den Westen, geht zum RIAS und wird interviewt über die Lage der Arbeiter in der DDR. Es ist also für die Regierenden ein ganz unheimliches Szenario, wie diese singenden, sprechenden, fordernden Menschenzüge zum ersten Mal nicht im Sinne des Sozialismus demonstrieren.
Uns interessiert, wie verhielten sich Künstler und Komponisten, die ja durchaus staatstreu waren, gleichwohl auch passiv, aber deshalb nicht unkritisch. Eins war, glaube ich, klar, mit verordneter Volkstümlichkeit hatten die nichts mehr im Sinn. Wie haben die darauf reagiert?
Die Künstler, also dieses angepasst, nicht angepasst, ist eine schwere Kategorie für Künstler. Also wer aufgeführt, wer gedruckt werden wollte, wer Auftrittsmöglichkeiten haben wollte, konnte sich nicht gegen das Regime wenden. Das ist in allen Ländern der Welt immer so gewesen. Die Künstler waren zudem von den Nöten der Arbeiter, die da jetzt demonstrierten, und Arbeiterinnen weitgehend isoliert. Die lebten privilegiert in besseren Wohnungen, hatten bessere Lebensmittelversorgung, bessere Versorgung mit Büchern, mit Kleidung und Ähnlichem. Die reagierten erstmal unmittelbar. Brecht war sofort auf dem Plan und hat seine ganze Mannschaft am Berliner Ensemble zusammengetrommelt und den Berliner Rundfunk, also den Rundfunk der DDR, angerufen und gesagt, wir müssen sofort eine Sendung machen, um mit den Arbeitern über den Rundfunk zu kommunizieren. Der Rundfunk war wie gelähmt, hat nicht reagiert, hat den ganzen von östlicher Seite aus den ganzen Tag Unterhaltungsmusik gesendet, während die Informationssendungen tatsächlich vom Hans-Rosenthal-Platz, vom RIAS, also vom heutigen Hans-Rosenthal-Platz, vom RIAS kam. Unmittelbar nach dem 17. Juni haben die Künstler sehr geschickt nichts reagiert. Sie haben an den Stellen, wo sie etwas bewirken konnten, einen ganz starken Machtzuwachs erlangt. Sie haben das inoffizielle große kulturelle Gremium im Prinzip in Besitz genommen, die Akademie der Künste in Ost-Berlin.
Das ist wichtig, ne? Die sogenannte DAK.
Die DAK, die dann später ADK heißt, und haben von dort aus die Zensurbehörde gekippt. Die staatliche Kunstkommission, haben ein Kulturministerium lanciert unter der Vorsitz des Hoffnungsträgers Johannes R. Becher, des ersten Kulturministers der DDR, und haben die Zensurmaßnahmen, unter denen sie die letzten vergangenen 4 Jahre bis zu diesem Aufstand gelitten hatten, thematisiert und zum Teil auch rückgängig machen können.
Wie verhielten sich die prominenten Komponisten Hans Eisler, Paul Dessau? Waren die staatstreu oder waren die kritisch hinter vorgehaltener Hand?
Eisler und Dessau veröffentlichten genauso wie Brecht doppeldeutige Solidaritätserklärungen mit dem Staat, aber zugleich mit den demonstrierenden Arbeitern. Brecht veröffentlicht ein wundervolles oder schreibt ein wundervolles Gedicht, das heißt nach dem Aufstand des 17. Juni, wo er diese Widersprüche deutlich macht, und das Gedicht endet mit den Worten: Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes. Also den Künstlern war sehr bewusst, was da passiert ist. Sie waren kritisch loyal, aber es kam zu einem massiven Vertrauensverlust, der mit dem Mauerbau, mit dem Niederschlagung des Prager Frühlings und dann in den 70er und 80er Jahren zusehends abbröckelte. Also die große Solidarität, mit der diese Menschen aus dem Exil in die DDR bzw. SBZ gegangen waren, nahm massiv ab.
Matthias Tischer, Musikwissenschaftler an der Hochschule Neubrandenburg. Er hat das Musik-Online-Portal MUGO, Musikgeschichte Online, ins Leben gerufen. Ines, das ist ein Vorname, aber nicht nur. Ines, großgeschrieben, ist eine Abkürzung für die internationale Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse, für sicherheitsrelevante Ereignisse, also Störfälle und Atomunfälle in kerntechnischen Anlagen. Der 1979 in Prag geborene Komponist Ondřej Adamek nennt seine neue Oper genau so, Ines. Er verlegt die Handlung von Orpheus und Eurydike in den atomaren Weltuntergang. Katharina Schmidt ist für das Libretto und für die Regie der Uraufführung an der Oper Köln verantwortlich. Und das Werk hat für uns gesehen Stefan Keim.
Es geht schon los, bevor das Licht ausgeht. In das Gebrabbel des Publikums mischen sich Textfetzen und Worte. Instrumentalgruppen sitzen im Raum verteilt. Der größte Teil des Gürzenich-Orchesters bleibt passiv, als Komponist und Dirigent Ondřej Adamek die ersten Takte schlägt. Einige Augenblicke lang herrscht Stille. Die Bühne ist mit vielen weißen Plastiksäcken gefüllt. Eine verstrahlte Landschaft, erklärt das Programmheft. Drei Herren in Schutzanzügen treten auf. Sie erzählen von O, einem traurigen Mann, denn seine Geliebte E ist gestorben. Die Geschichte von Orpheus und Eurydike hat Librettistin Katharina Schmidt als roten oder toten Faden genommen, mit dem sie ihr Anti-Atomkraftstück zusammenbindet. E ist nämlich, das erzählt das nächste Bild durch einen Zeitsprung zurück, atomarer Strahlung ausgesetzt gewesen. Sie hat sich aufgespalten. Doppelgängerinnen von E kommen auf die Bühne. Diese komplexe Erzählweise erlaubt kein Mitfühlen. Emotionalität für das Liebespaar kommt nicht auf. O unternimmt auch keine Reise in die Unterwelt, um E zu retten. Er will selbst zum Schatten werden. Die antike Vorlage löst sich auf wie die sterbende E. Text und Musik sind von Anfang an weitgehend fragmentarisiert. Die Handlung vermittelt sich nur mit viel Vorwissen. Der vielbeschäftigte Chor singt von absurden Lagerungsplänen für radioaktiven Abfall. In einer Zeitleiste werden atomare Unfälle seit 1952 dokumentiert, die mit Fukushima im Jahr 2011 enden. Das war Ines Gefahrenstufe 7. Danach allerdings wurde die Technologie in den Kernkraftwerken deutlich verbessert. Es wäre für die heutige Diskussion interessant, ob es in den vergangenen 13 Jahren weitere Störfälle gegeben hat. hat. Doch diese Information gibt die Oper nicht. Musikalisch stecken einige spannende Gedanken in diesem Stück. Zum Beispiel, so erklärt Komponist Ondrej Adamek im Programmheft, ist sein O zunächst kein Sänger. Erst nachdem E gestorben ist, findet er seine Singstimme. Was reizvoll sein könnte, weil der Sänger Hagen Mattzeit sowohl Bariton als auch Countertenor ist. Durch die Zeitsprünge in der Handlung wird dieser Effekt allerdings völlig verschenkt. Auch wie sich E's Stimme nach der Verstrahlung auflöst, ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weil man sie nie im gesunden Zustand hört. Fast alle Gedanken in diesem verkopften Musiktheater muss man sich nachträglich mühevoll erschließen. Ein dramaturgisches Desaster. Ondrej Adamek ist ein Komponist, der sich mit vielen unterschiedlichen Stilen beschäftigt, was auch in Ines zu hören ist. Da gibt es osteuropäische Gesänge, Zitate aus Henry Purcells Cold Song und eine kleine Jazznummer. All diese Stilassoziationen bilden keine Einheit. Die Komposition zerfällt in nette Einzelteile. Schöne leise Kammermusik und ein paar wuchtige Passagen, wenn es zur nuklearen Katastrophe kommt. All das könnte hier und da etwas Wirkung entfalten, wenn Ondrej Adamek seine Partitur nicht so blitzsauber und steril dirigieren würde. Sorgfalt ist zwar schön, gerade bei einer Uraufführung, aber die Musik lebt nicht. Der Kölner Opernchor leistet hervorragende Arbeit, ebenso das Solistenensemble mit Hagen Mattzeit als O und Katrin Zukowski als E. Dennoch schleppt sich die Aufführung mühsam voran und rutscht zwischendurch sogar in die Langeweile, weil sie zwar eine Botschaft, aber nichts zu erzählen hat. Bald unternimmt Ondrej Adamek einen nächsten Versuch im Musiktheater. Das Ensemble Modern spielt die Uraufführung seines Stücks Unmögliche Verbindung bei den Bregenzer Festspielen, hoffentlich mit einer klareren Dramaturgie.
Sagt Stefan Keim, er sah Ines, die Oper von Ondrej Adamek in Köln. Der Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, der Gegenangriff Israels im Gazastreifen, sie führten zu heftigen Diskussionen, Protestkundgebungen, Besetzungen, Debatten über die Reichweite der Meinungs- und Versammlungsfreiheit auch. Dabei ist es zu teils verhärteten Fronten im öffentlichen Raum gekommen, zu Angriffen auf Rednerinnen und Redner, zu Ausladungen. Terror und Krieg polarisieren, sie rufen alte Feindbilder auf und bringen neue hervor. Die Berliner Festspiele wollten dem etwas bei ihren Thementagen über den 7. Oktober und den Gazakrieg entgegensetzen. Raum für differenzierte Auseinandersetzungen eröffnen. Künstlerische Beiträge gab es da auch. Gerd Brendel fasst diese Tage zusammen.
Am Anfang keine geschliffene Rede des Kuratorinnen-Teams, dem Historiker Meron Mendel und der Politologin Saba Nurcema, sondern Stammeln. Ringen nach den richtigen Wörtern in einer Debatte, in der große Begriffe wie Geschütze aufgefahren werden.
Aber nicht nur die Konfliktlinie zwischen Juden und Muslimen, der Maron erwähnt hat, auch innerhalb des demokratischen Lagers wird ein Konflikt sichtbar unter jenen, die eigentlich die gleichen Werte teilen, die eigentlich die gleichen humanistischen Werte teilen. Die zwei Imperative, nie wieder Holocaust und nie wieder Kolonialismus, werden auf eine Art und Weise gegeneinander in Stellung gebracht, als ob sie sich gegenseitig ausschließen.
Extreme Vereinfachung und extreme Verwirrung.
Extreme simplification and extreme confusion.
So beschrieb die Philosophin Eva Illouz in ihrer Eröffnungsrede die gegenwärtige Debatte. Als undetached Jew, als nicht losgelöste Jüdin, spräche sie hier. Extrem vereinfachend und falsch sei die Darstellung der Geschichte Israels als koloniales Projekt.
Zionism was a struggle for self-determination and not an attempt at economic exploitation, which is the principal motivation of colonialism.
Denn beim Zionismus ging es um Selbstbestimmung und nicht um Ausbeutung einer Kolonie. Dass Palästinenser die israelische Besatzung nichtsdestotrotz als kolonial erleben, sei aber genauso wahr. Am Ende ihres Plädoyers gegen die extreme Vereinfachung erzählte Illouz von einer Begegnung mit jüdisch-israelischen und palästinensisch-israelischen Schulleitern. Deren Offenheit habe sie berührt. Und das starke Bewusstsein, dass alle gemeinsam das gleiche Schicksal teilten.
You had this sense, deep sense, that Jews, the Jews and the Arabs in the room had a very strong sense that they shared their fate together.
Dieses gemeinsame Schicksal stand einen halben Tag lang im Fokus. Juden, Jüdinnen, Palästinenser, Palästinenserin zwischen Mauern und Wünschen, lautete der Titel. Und das in einer Situation, wo die schlimmsten Albträume aller gerade wahr werden, so der palästinensische Politiker und Friedensaktivist Mohammad Darawashe. Der Albtraum jüdischer Israelis, Terror ausgeliefert zu sein, der Palästinenser in Gaza von der Landkarte ausradiert zu werden und der palästinensischer Israelis im eigenen Land endgültig zu Bürgern zweiter Klasse degradiert zu werden. Die wenigen, die trotzdem wie Darawashe, der seit Jahren einen jüdisch-palästinensischen Lehreraustausch organisiert, die Hoffnung nicht aufgeben, die zahlen einen hohen Preis.
And we will continue to pay very dear prices as long as this situation continues. I personally unfortunately had to pay a very dear price on October 7th.
Darawashes Cousin wurde von den Hamas-Terroristen am 7. Oktober ermordet als Sanitäter auf dem Supernova-Festival. Seine Tochter wurde vor kurzem von der israelischen Polizei verhaftet, weil sie gegen den Krieg in Gaza demonstrierte. Die Geschichten der anderen hören, auch darum ging es an diesen Tagen. Der Regisseur Amos Gital zeigt, wie das auf der Theaterbühne geht. In Haus kommen die ehemaligen palästinensischen Bewohner einer alten Villa in Jerusalem zu Wort, wie die neuen Eigentümer, Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, mit ihren Geschichten. Während dieser vier Tage zu Gaza, Israel und Deutschland in Berlin war er da, der Raum für viele Stimmen. Im Streit, etwa um die Studierendenproteste an deutschen Hochschulen. Darum, wo Kritik an Israel in Antisemitismus umschlägt. Antworten? Gar Lösungsvorschläge? Fehlanzeige. Aber darum ging es auch gar nicht. Wie antwortete die israelisch-deutsche Regisseurin Sapir Heller auf die Frage nach ihrer Hoffnung? Menschen finden, mit denen sie gemeinsam Fragen stellen kann. Nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Geschichte und Zukunft.
Gerd Brendel war das. Es bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und einem Geburtstagskind von morgen. Jürgen Habermas wird bereits zum 95. gratuliert.
Sein philosophisches Werk sei prägend für die politische Kultur in Deutschland und habe dem Land Orientierung gegeben. Das hat Bundespräsident Steinmeier mitgeteilt. Jürgen Habermas habe mit seiner Arbeit die Bundesrepublik in mehr als 7 Jahrzehnten aufgeklärter, weltläufiger, europäischer und demokratischer werden lassen, heißt es in dem bereits heute veröffentlichten Schreiben Steinmeiers. Wörtlich: Die Lehren aus dem Holocaust, die entschiedene Abkehr von Ideologien der Gewalt, die Überwindung des Nationalismus, die Verpflichtung unseres Staates auf die Würde eines jeden Menschen haben ihr Werk geprägt, so der Bundespräsident. Zuletzt war Jürgen Habermas Professor für Philosophie an der Universität in Frankfurt. Als Horkheimer Schüler gehört er zur zweiten Generation der Frankfurter Schule. Und ist jemand, der nicht politisch denken kann. Kulturstaatsministerin Roth betonte denn auch in ihrer Gratulation, Habermas würden 3 Dinge leiten: Öffentlichkeit, Diskurs und Vernunft. Ein öffentlicher Auftritt, etwa ein Vortrag, ist am morgigen 95. Geburtstag allerdings nicht geplant, anders als noch vor 5 Jahren zum 90. Die Sopranistin Jodie DeVos hat als eine der talentiertesten Opernsängerinnen ihrer Generation gegolten. Im Alter von nur 35 Jahren ist die Belgierin gestern gestorben. Wie ihre Agentur mitteilte, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren. Deswegen hatte Jodie DeVos in den vergangenen Wochen bereits mehrere Konzerte absagen müssen. Bekannt wurde sie mit Einspielungen von Koloraturarien und da besonders als Interpretin Jacques Offenbachs. Ihre weltweite, zu kurze Bühnenkarriere gründete auf dem 2. Platz beim Königin Elisabeth Musikwettbewerb in Brüssel 2014. Hier Jodie DeVos in genau diesem Wettbewerb vor 10 Jahren mit Caro Norme aus Verdis Rigoletto.
Oh.
die verstorbene Sopranistin Jodie DeVos als Gilda. DeVos Landsmann, der Belgier Serge Dorny, bleibt als Intendant an der Spitze der Bayerischen Staatsoper in München, ebenso Dirigent Wladimir Jurowski und Ballettdirektor Ilea. Auch in Frankfurt bleibt Anselm Weber bis 2030.
Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema nach der Döring-Freistellung. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sieht keinen Anlass für einen Rücktritt. Einen guten Abend wünscht Michael Köhler.